Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg. Folge 5. Bekanntmachung, Affirmation, Freiburger Nachrichten, die Medien der ersten Nachkriegsmonate.
Wir aber schauen auf ihn voll Hoffnung und in einer tiefen, unerschütterlichen Gläubigkeit. Trotzig und Kampfesmut stehen wir hinter ihm, Soldat und Zivilist, Mann und Frau und Kind, ein Volk zum Letzten entschlossen, da es um Leben und Ehre geht.
Zu hören war sie in Freiburg nicht. Goebbels letzte Rede im Großdeutschen Rundfunk am Abend des 19. April 1945. Der einzige Rundfunksender Südbadens in Freiburg-Lehen hatte wegen Strommangel bereits am 15. April aufgehört, das Reichsprogramm auszustrahlen. Damit Goebbels Rede von Trotz und Kampfesmut zu Anlass des 56. Geburtstags Hitlers sein Volk dennoch erreicht, druckte der Alemanne die Rede am 20. April ab. Unter der Überschrift mit dem Führer durch die letzte Prüfung. Es sollte die letzte Propagandatat des Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens sein. Die folgende Wochenendausgabe des zuletzt in Waldkirch gedruckten Alemannen vom 21. 22. April erreichte Freiburg nicht mehr. Mit dem Einmarsch der Franzosen in Freiburg am 21. April endete auch für die Menschen in Freiburg der Zweite Weltkrieg und mit ihm Hitlerfaschismus und die lokalen Ausprägungen der nationalsozialistischen Diktatur. Es endet auch das ohrenbetäubernde Kriegsgeschnattere im Rundfunk, in Wochenschauen, die zynischen Parolen auf Spruchbändern, Wänden und Plakaten und die Propagandadruckmaschine eines Alemannen. Die Nationalsozialisten hatten sich aller vorhandenen Medien bemächtigt und diese in einer nie dagewesenen Totalität benutzt. Deren Aus mit dem Ende des Krieges führte fast schlagartig zu einem Vakuum. Eine gespenstische Stille. Der Alemanne, seit 1943 die einzige Zeitung in Freiburg, nach 13,5 Jahren Polemik und Hetze, am Ende. Der Rundfunksender in Lehen, der das eine Reichsprogramm ausstrahlte, wurde in Ausführung des Führerbefehls Verbrannte Erde von deutschen Pioniersoldaten gesprengt. Die ehemaligen Feindsender abzuhören, wäre jetzt zwar möglich gewesen, aber alle Rundfunkgeräte mussten gleich nach der Besetzung an die französische Militärbehörde abgeliefert werden.
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass alle Radiosendegeräte, Teile und Zubehör sofort abzugeben sind.
Bei Zuwiderhandlung drohten alle gesetzlich zulässigen Strafen, einschließlich der Todesstrafe. Eine weitere Anordnung in der US-amerikanischen Zone zeigt, dass wirklich alle denkbaren Medien erfasst wurden.
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass alle Brieftauben unverzüglich abzuliefern sind.
Telefondienst und Post sind seit Kriegsende nicht mehr in der Lage, ihre zivile Kommunikationsfunktion zu erfüllen. Und dies sollte sich auch in den ersten Nachkriegsmonaten nicht ändern. Das Postamt Freiburg informiert in den Mitteilungen der Militärregierung Freiburg am 18. Juli.
Vorerst noch kein allgemeiner Postverkehr.
Da auch Augenzeugenberichte heimkehrender Soldaten oder durchziehender Flüchtlinge ungenau oder anfangs so rar waren wie Gespräche mit den Besatzern, blieben als einzige Informationsquelle Wandanschläge, Plakate, sehr selten Handzettel, die Befehle und Anordnungen der Militärverwaltung bekannt machten. Diese bezogen sich zum Beispiel auf den Erlass von Sperrstunden, die Ankündigung von Hausdurchsuchungen, die Abgabe von Waffen, das Verbot, deutsche Soldaten zu verstecken, zu plündern oder die Aufforderung, geplünderte Waren abzuliefern. Einige Tage nach der Besetzung Freiburgs führte die Buchdruckerei August Hahn in der Konradstraße 4 den Auftrag für ein zweisprachiges Plakat aus.
Appell.
Auf Befehl der Militärregierung sind alle in Lebensmittellagern, Lebensmittelgeschäften oder sonst geplünderten Waren aller Art innerhalb 48 Stunden im Rathaus abzugeben.
Peine de mort.
Todesstrafe hat jeder zu erwarten, der diese Ware nicht zurückgibt, auch wenn er sie von dritter Hand erhalten hat. Wer weiter plündert, wird auf der Stelle erschossen. Freiburg, den 27. April 1945.
Mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, dem offiziellen Kriegsende in Europa am 8. Mai, wurden auch die Themen der Plakate bald alltäglicher, normaler und mitunter sogar absurd banal. Aufhebung der Verdunklungsvorschriften, Benutzung von Fahrrädern, Appelle an die Verkehrsmoral und die Stadtverwaltung Frankfurt mit der Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung für das Kalenderjahr 1944 bis 31.07.1945. Nach Ansicht der Alliierten waren die Medien im Deutschland zwischen 33 und 45 wesentlich mitverantwortlich für den Aufstieg der Nationalsozialisten und die Hörigkeit der Bevölkerung gegenüber dem Führer. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und Herangehensweisen war es deshalb ein erklärtes Ziel aller Alliierten, die Medien von Anfang an als staatsunabhängige Einrichtungen anzulegen und als Säulen des demokratischen Aufbaus zu verankern. In den ersten Monaten der Nachkriegszeit, noch fast immer unter Ausschluss deutscher Beteiligung oder Mitsprache, schufen die Alliierten rasch Bedingungen für ein völlig neues Rundfunk- und Pressewesen, das zunächst aber auf die jeweilige Zone begrenzt war. Erstaunlicherweise war eines der ersten Medienprodukte der neuen Zeit die Wochenschau.
Das ist das Ende des deutschen Militarismus. Waffen aller Art, Pistolen, Degen, Dolche, Säbel müssen abgeliefert werden. Jeder Bürger muss sich bei der alliierten Militärregierung melden. Jeder erhält einen Ausweis. Aber es gibt immer noch ein paar, die der Arbeit der alliierten Militärregierung durch Spionage und Sabotage Widerstand leisten. Dieser Mann ist durch das alliierte Militärgericht verhört und verurteilt worden. Die Gesetze der alliierten Militärregierung müssen befolgt werden.
Welt im Film heißt diese Wochenschau aus der amerikanischen Besatzungszone, die am 27. Mai 1945 bereits die zweite ihrer Art war. Ihre Vorstellung Welt im Film könnte zur gemeinsamen Wochenschau der Alliierten werden, konnten die Amerikaner allerdings nicht durchsetzen. Nur die Briten stiegen im Juli mit ein. Die Sowjets und Franzosen behielten bis zum Ende ihrer Besatzungszeit ihre eigene Version einer deutschen Wochenschau bei. Die französische Fassung hieß Blick in die Welt.
Information du gouvernement militaire de Fribourg-Ville et compagnie. Dénomination des rues.
Die Straßen, die an das nationalsozialistische System erinnern, erhalten mit sofortiger Wirkung die nachstehenden neuen Bezeichnungen. Adolf-Hitler-Straße von Nummer 2 bis 138, Kaiser-Josef-Straße. Adolf-Hitler-Straße von Nummer 143 bis 273, Kaiser-Josef-Straße.
Langue officielle.
In der französischen Besatzungszone ist Französisch Amtssprache und in allen amtlichen Angelegenheiten, über die mit den französischen Militärbehörden verhandelt wird, anzuwenden.
Révocation.
Amtsenthebungen in Freiburg-Land.
Le Strandbad et le Lorettobad sont réservés aux troupes d'occupation. Entrée interdite aux civils.
Das Bad in St. Georgen ist für die Zivilbevölkerung geöffnet. Freiburg, 7. Juli 1945.
Information. Mitteilungen der Militärregierung Freiburg Stadt und Land. Hieß die lokale Variante der ersten regelmäßigen Informationsblätter für die deutsche Bevölkerung, die in ähnlicher Form in allen Zonen verbreitet waren. Erstellt von der französischen Propaganda- bzw. Presseabteilung, enthielten sie offizielle Anordnungen und Erklärungen der Militärregierungen, boten aber auch Raum für Bekanntmachungen und Meldungen des Bürgermeisters und der städtischen Verwaltung. Die Freiburger Information waren französisch-deutsch, hatten einen Umfang von 2 bis 6 Seiten und wurden bei der noch intakten Druckerei Poppen und Ortmann gedruckt und erschienen wöchentlich.
Gratuitement.
Gratis. Die Abgabe dieser Zeitung gegen Entgelt ist verboten. Die Mitteilungen erscheinen am Mittwoch. Sie werden an allen durch Plakat gekennzeichneten Stellen abgegeben.
Und wurden später durch Boten direkt zugestellt. Die erste Ausgabe der Information erschien am 6. Juni 1945 und war nicht mehr und nicht weniger als der Abdruck der Gesetze, die seit Kriegsende in den Besatzungszonen Gültigkeit hatten. Lokale Informationen der deutschen Stadtverwaltung sollten schnell zum Zuge kommen. Nachdem schon in der zweiten Ausgabe der eingesetzte Oberbürgermeister Freiburgs die Straßenumbenennungen zeichnete und bezugnehmend auf die Ausgangssperren zu strengster Disziplin auffordern durfte, wandte sich Max Keller in der dritten Ausgabe der Information direkt an die Freiburger Bevölkerung und stellte sich nach 2 Monaten Tätigkeit als kommissarischer Oberbürgermeister zum ersten Mal vor.
Einer alten Freiburger Familie entstammend und seit mehr als 30 Jahren als Rechtsrat im Dienste der Stadt tätig, kenne und liebe ich Freiburg. Ich fühle mich mit dem Wohl und Wehe der Stadt und ihrer Bewohner aufs Engste verbunden und darf deshalb wohl erwarten, dass die Bevölkerung auch mir das Vertrauen entgegenbringt, dessen ich zur gedeihlichen Führung meines Amtes bedarf. Wir wollen mit Geduld und Zuversicht an die Arbeit gehen, um aus dem Chaos und den Trümmern allmählich wieder ein neues Freiburg entstehen zu lassen.
Die Information übernahm im Verlauf des Jahres 1945 zunehmend die Funktion eines amtlichen Nachrichtenblatts der Stadt. Seit Ende August 1945 tauchten vermehrt sogar Anzeigen privater und kommerzieller Natur auf. Trotz der Lizenzierung einer Freiburger Zeitung am 2. September 1945 erschien die Information noch bis zum 18. Dezember 1945. Ende Mai 1945, die französische Wochenschau. Erst vor 12 Tagen hat das Reich kapituliert. Hier in Stuttgart lässt nun die französische Armee ihre Siegesfanfaren erklingen. Dass die Franzosen noch im Sommer 1945 eben dieses Stuttgart den Amerikanern überlassen mussten, bedeutete auch gleichzeitig, den Rundfunk zunächst vollständig den US-Militärs zu überlassen. Mit der am 22. Juni beschlossenen endgültigen Zonenaufteilung zwischen Großbritannien, den USA und Frankreich blieben der französischen Militärregierung gerade mal 2 kleine Nebensender in Koblenz und Freiburg-Lehen, beide nicht einsatzfähig, letzterer total zerstört. Nahezu 10 Monate sollte es dauern, bis der neu gegründete Südwestfunk aus Baden-Baden über diese Sender ein Programm ausstrahlen konnte. Ein eigenes Freiburger Programmfenster, welches es schon einmal vor dem Krieg gegeben hatte, begann mit der Programmtätigkeit am 13. August 1946. Das amerikanische Radio Stuttgart startete noch während der Besatzung der Franzosen in Stuttgart den Sendebetrieb. Eine Sondereinheit amerikanischer Rundfunkspezialisten war seit April in Aktion, um den Sender der amerikanischen Militärregierung on air zu bringen. Am 3. Juni 1945 wurde aus Stuttgart via Sender Mühlacker zum ersten Mal gesendet. Seit 8. Juli gab es eigene Programme und ab Mitte August durften die deutschen Mitarbeiter von Radio Stuttgart bei Programmbesprechungen der amerikanischen Offiziere teilnehmen. Schneller als alle anderen waren die Amerikaner auch bei der Vergabe von Zeitungslizenzen. Die erste von deutschen Lizenzträgern herausgegebene Zeitung waren die Aachener Nachrichten, Erscheinungsdatum 27. Juni 1945. Die Zone allerdings, in der im Jahr 1945 die meisten Zeitungen ins Leben gerufen wurden, war die französische Zone. Den Anfang machte am 8. August das Badener Tagblatt in Baden-Baden, dem Sitz der Zonenverwaltung. Bemerkenswert an dieser Lizenzvergabe ist allerdings weniger der frühe Zeitpunkt als die zugelassene Art und Weise des Erscheinens. Das Badener Tagblatt ist keine Neuerscheinung, sondern eine Wiederauflage. Am 12. April 1945 hatte das Badener Tagblatt kriegsbedingt das Erscheinen eingestellt und trat am 8. August 1945 nicht als Nummer 1 des Jahrgangs 1 auf, sondern als Nummer 86 des Jahrgangs 133. Eine ähnliche Kontinuität setzte sich beim Personal fort. Herausgeber Herzog im Grußwort an die Leser.
Auf allen diesen Gebieten sind es alte Bekannte, die vor den Leserkreis hintreten. Sie fühlen sich getragen von dem Gefühl hoher Verantwortung, gerade in diesen ernsten Zeiten, die so manchen noch in den letzten Strudel der nationalsozialistischen Irreführung versinken sahen, durch ihre Arbeit an dieser Zeitung zum Wohl und Nutzen aller ein vaterländisches Werk zu tun, in seiner Bedeutung auch von der Besatzungsmacht durchaus anerkannt.
Ganz anders und eher typisch für die Kultur der ersten Zeitungsgeneration im Südwesten, der erste Leitartikel des neuen Südkurier in Konstanz.
Die Frage ist nun, ob die Zeitungen, die jetzt zu erscheinen beginnen, wie der Presse im eigentlichen Sinne sein werden und ob man ihnen vertrauen könne. Für uns, die wir eine Zeitung herausgeben, heißt die Antwort ja. Aber mit einem Ja, das wir selbst aussprechen, ist den Lesern wenig gedient. Und der Südkurier wünscht nicht, dass auch nur ein einziger Leser künftig noch einfach glauben möge, was in der Zeitung steht. Was der Südkurier für sich wünscht, sind vielmehr Leser, die prüfen, was er sagt. Wenn seine Leser zweifeln, werden sie Gelegenheit haben, mit ihren Zweifeln in der Zeitung zu Wort zu kommen. Das wird, so hoffen wir, helfen, jenes Band des Vertrauens zwischen den Lesern und uns zu schaffen, an dem uns gelegen ist.
Drei Tage früher als der Südkurier konnte die Firma Rombach in Freiburg von der Berechtigung Gebrauch machen, eine Zeitung herauszugeben. Am 5. September 1945 erschienen die Freiburger Nachrichten. Es hatte in Freiburg zwei konkurrierende Bewerber um eine Lizenz für eine Tageszeitung gegeben. Poppen und Ortmann, Verlag und Druckwerkstatt der früher politisch unabhängigen, bürgerlichen Freiburger Zeitung, und die Firma Rombach, ehemals gegründet als Verlag und Druckerei der zentrumsnahen katholischen Tagespost. Zwar konnte Poppen und Ortmann im Unterschied zu Rombach sowohl unbeschädigte Räume und eine funktionstüchtige Druckerei vorweisen, aber Rombach hatte die Kirche hinter sich. Unterstützt wurden die Zeitungspläne von Rombach durch den Herder Verlag, der sogar eigene Räumlichkeiten für die obdachlose Rombach-Druckerei zur Verfügung stellte. Unterstützt wurde Rombach auch durch ehemalige Zentrumspolitiker und führende Katholiken. An ihrer Spitze der in Freiburg enorm einflussreiche Erzbischof Konrad Gröber. Eine von dieser Gruppe anvisierte, rein katholische Tageszeitung entsprach nicht dem politischen Konzept der Militärregierung. Für eine überparteiliche Zeitung mit christlicher Grundhaltung gab es dann aber am 2. September 1945 die offizielle Lizenz. Gleich mit der Lizenz wurde den drei Redakteuren der Freiburger Nachrichten ein Commissaire Censeur zur Seite gestellt. Kapitän Gutmann, wie die meisten Zensoren, Elsässer und Germanist, arbeitete unter demselben Dach wie die Redakteure, die ihm die Zeitungsseiten vor dem Druck zur Begutachtung vorlegen mussten. Die Freiburger Nachrichten erschienen zweimal wöchentlich, dienstags und freitags, kosteten 15 Pfennig pro Ausgabe waren 2 Seiten dünn, später 4 und 8 Seiten dicker und erzielten die höchste Auflage in ganz Baden. Das waren 100 bis 150.000 Stück pro Auflage. Trotzdem war Presseoffizier Gutmann und die Militärregierung mit der Entwicklung des Blattes nicht zufrieden. Ihrem eigentlichen Ziel einer führenden meinungsbildenden Zeitung für die ganze Zone waren sie mit den lokal orientierten Freiburger Nachrichten nicht näher gekommen. So begannen im November 1945 erneut Gespräche, Verhandlungen, eine neue Gesellschaft wurde gegründet und am 1. Februar 1946 war auf Seite 2 dieser neuen Zeitung zu lesen:
Anstelle der Freiburger Nachrichten erscheint vom 1. Februar 1946 an die Badische Zeitung. Sie wendet sich an einen größeren Leserkreis als die Freiburger Nachrichten. Die Badische Zeitung wird sich bemühen, namentlich durch den Ausbau des politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Teils als ein Blatt von erhöhter journalistischer Qualität vor die Leser zu treten.